Ich gebe zu, in den letzten Wochen ist etwas passiert, was jahrelang nicht passiert ist, nämlich dass mein Nachrichtenkonsum deutlich zurückgegangen ist. Ich ertrage das manchmal einfach nicht mehr. Ganz ehrlich zu sein, also ich finde das schwierig, das auszuhalten, und das ist etwas, was mich im Moment eher abschreckt, und von daher ich mir sehr genau aussuche, was ist das, was ich hören will oder was nicht. Wenn ich mir dann dabei noch vorstelle, dass wie es den Leuten geht, die davon wirklich betroffen sind. Ich sag mal, ich habe ein Dach über den Kopf, mein Kühlschrank ist voll, die Hütte ist warm. Ich meine, mir geht's gut. Ich bin einigermaßen gesund. Aber wie ist das bei denen, von denen gerade so die Nachrichten so ganz anders kommen? Wie kann man, wenn man sich das anhört, wenn man so sieht, wie Leute leben, wie kann man in solchen Situationen den Mut behalten und hoffnungsvoll leben? Wie kann man in einer irren Welt nicht aufgeben, sondern ebenso mutig und hoffnungsvoll unterwegs sein? Wie kann das passieren? Und darum geht es mir heute in diesem Abschnitt der Predigtreihe über den Bibelteil, der sich Daniel nennt. Wir haben eben das erste Kapitel vorgelesen bekommen. Das haben nicht nur wir vorgelesen bekommen, das habt auch ihr im Viertel vorgelesen bekommen. Und worum geht's dabei? Daniel hätte nie erwartet, dass er irgendwann in Babylonien endet. Stell dir vor, in welcher Situation Daniel ist. Daniel ist einer der strahlendsten und vielversprechendsten und besten Nachwuchsleute in Israel. Daniel ist aus einer sehr anerkannten Familie. Das lesen wir in Vers 3 und Vers 4. Er ist körperlich in einer hervorragenden Verfassung. Er sieht gut aus. Er ist ein Schlauer. Er begreift schnell. Und deshalb wird er ausgesucht. Er ist für den Dienst des Königs im Palast geeignet. Daniel konnte gut mit Menschen umgehen und Daniel liebte Gott. Und ja, es steht hier nicht, aber ziemlich sicher, Daniel hatte auch seine eigenen persönlichen Träume, wie eben junge Männer so in ihrem Alter. In Judäa wäre seine Zukunft völlig klar gewesen. Die Welt lag ihm zu Füßen. Was hatte er für eine strahlende Perspektive? Er hätte glücklich geheiratet, würde in einem Haus leben, angenehm, wundervolle Familie gründen, würde vielleicht einen Platz im Tempel einnehmen, würde große Dinge für Gott und sein Volk tun. Aber das Leben läuft so völlig anders, ganz anders, als er das geplant hat. Und in diesen ersten zwei Versen, in diesem Kapitel, in Daniel 1, sehen wir, wie schmerzhaft die Situation ist. Nebukadnezar heißt der damalige Herrscher der damals bekannten Welt, und der kommt und macht Jerusalem platt. Allein das ist schon ein ungeheurer Schmerz. Schmerz auch deshalb, weil Gott ein Versprechen gegeben hat, schon vor langer Zeit: Ich werde euer Gott sein und deine Leute, Daniel, werden meine Leute sein. Gott hatte ihnen gesagt: Ich verspreche euch ein Stück Erde, wo ihr zu Hause sein könnt. Ich werde mit euch sein in einer Gemeinschaft und ich werde euch segnen. Und dieses Versprechen haben die Israeliten sich Jahrhunderte vor Augen gehalten, haben daran festgehalten, haben deshalb weitergemacht. Und in dieser Zeit, in dieser langen Zeit geht es hoch und runter. Sie sind lange in der Sklaverei in Ägypten. Mit Mose sind sie rausgekommen. 40 Jahre sind sie in der Wüste eher umhergeirrt. Sie kamen dann aber in das versprochene Land und nach einiger Zeit erreichte die Entwicklung bei David und Salomo, die Entwicklung für das Land, ihren Höhepunkt. Salomo baut einen unvergleichlichen Tempel. Und dann gibt es einen langsamen, aber sehr schleichenden, deutlichen Verfall. Das König Israel wurde geteilt in ein nördliches und ein südliches Königreich. Das nördliche Königreich existiert im Grunde genommen nicht besonders lange, es wird erobert, aber dann irgendwann auch das südliche und es wird zerstört. Das war der Rest von Gottes Traum mit seinem Volk, oder? Die Geräte aus dem Tempel, das, was das Volk Israel, das war das, der Kern ihres Denkens. Gott mit uns im Tempel in Jerusalem, mit all dem, was dazu gehört. Und gerade das wird geplündert. Es landet in einem Götzentempel irgendwo weit weg, eben in Babylon. Und Daniel wird erwachsen in einem fremden Land. Er gibt sein Bestes für einen fremden König. Er hat seine Kultur verloren, seine Freunde, seine Sprache. Er muss eine neue, fremde Sprache lernen. Er muss leben und sterben an einem Ort, an dem er nie sein wollte. Und er wird, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, er wird nie nach Hause zurückkehren. Daniel verliert sogar seinen Namen. In Vers 7 wird beschrieben, dass Daniel und seine Freunde einen neuen Namen bekommen. Das ist ja, sagen wir, der Kern meiner Identität, also ich Marco heiße und so, dass jeder der Namen damals hatte eine tiefere Bedeutung. Und alle, Daniel und seine Freunde, all ihre Namen hatte eine Beziehung zu Gott. Ich will das kurz beschreiben. Die Silbe El bedeutet im Hebräischen Gott. Also Daniel und Mischael bedeutet, diese Namen haben eine Beziehung zu Gott. Genauso wie die Silbe Ja, Hanania, Azaria von Jahwe, von des Gottesname, auch zu Gott gehören. Wenn Nebukadnezar diesen Jungs einen neuen Namen gibt, dann meint er damit, jetzt gehört ihr einem neuen Königreich. Babylon bestimmt jetzt, wer ihr seid. Und der Name Daniel bedeutet, das ist das, was bei ihm im Kopf ist, dieser Name bedeutet, Gott wird richten. Sein ganzes Leben wurde bei der Nennung seines Namens immer wieder, wenn sein Name genannt wurde, wurde daran erinnert, Gott wird die Dinge wieder ins Lot bringen, Gott wird richten, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Wenn das passiert, wenn Gott eingreift, wird es gut werden. Sein Name ist wie ein Versprechen jeden Tag seines Lebens. Aber jetzt ist er nicht mehr Daniel. Und Gott hat die Dinge nicht ins Lot gebracht. Und Gottes Versprechen scheint gescheitert zu sein. Und das eine sind jetzt so die größeren politischen Nachrichten, die ich so erlebe. Aber ich habe an dieser Stelle gedacht, wie ist das denn? Und ich weiß, dass bei manchen von uns, dass das so ist. Sagen wir ein Stück, dass du in deinem persönlichen Babylon gelandet bist. Babylon ist das, was passiert, wenn es nicht so wird, wie du das geplant hast. Vielleicht ist es dann, wenn eine Ehe, eine Freundschaft, eine Beziehung, die dir so sehr gewünscht hat, wenn diese Beziehung endet. Vielleicht ist es dann, wenn deine großen Pläne und Wünschen und Hoffnungen sterben. Vielleicht passiert es, wenn dich jemand, den du schätzt, wenn er dich verletzt, wenn jemand, den du lieb hast, auf einmal hässliche Dinge zu dir sagt. Vielleicht ist es, wenn du für eine Sache betest, die du dir so sehr wünschst, aber es passiert nichts. Vielleicht sind das so Momente, wo du denkst, jetzt, ich bin in meinem persönlichen Babylon, abgeschnitten von dem Leben, das du eigentlich wolltest, eigentlich geplant hast. Und es kann sein, dass du nie wieder nach Hause kommst. Und das Schlimmste ist, dass du dich fragst, ob Gott sich um diese Sachen kümmert. Wie kann Gott das geschehen lassen? Hat Gott sein Versprechen vergessen? Was machst du, wenn du dich wie Daniel in deinem persönlichen Babylon fühlst? Schlaue Leute haben darüber geforscht, ich habe darüber nachgelesen, wie Menschen sich verhalten, wenn sie Leid erleben, wenn sie in große Krisen kommen. Wie reagieren Leute? Und das Interessante ist, es gibt Leute, die in solchen Zeiten das nicht nur einfach überleben, sondern es gibt Leute, das kannst du in diesen Untersuchungen lernen, die durch solche Zeiten, solche Babylon-Zeiten sogar gestärkt dabei rauskommen, die mutig dabei rauskommen. Manche Leute scheinen in ihrem Potenzial zuzulegen, Stress besser auszuhalten. Am Schluss haben sie dieses Leid nicht nur überlebt, sondern sie sind an diesem Leid gewachsen, sie sind nicht zerbrochen. Und wenn wir hier auf Daniel sehen, dann sehen wir einen Menschen, der durch diese Zeit mutig hindurchlebt, aus dieser Zeit gestärkt hervorgeht und wo das Vertrauen auf Gott ungebrochen ist. Am Anfang seines Lebens hat er alles verloren. Aber in Babylon hat er nicht nur gelernt zu überleben, sondern er ist an dieser Situation gewachsen. Und ich hoffe, ich kann dir heute Morgen ein bisschen davon zeigen, warum das so ist, weshalb das so ist und warum er so gewachsen ist. Ich will mit uns die drei üblichen Schritte gehen, hätte ich beinahe gesagt. Der erste Grund, warum Daniel so mutig sein konnte, so mutig leben konnte, ist, weil er in seinem Vertrauen auf Gott treu geblieben ist. Daniel entscheidet sich in den schwierigen Momenten in seinem Vertrauen zu Gott daran festzuhalten, darin zu bleiben. In Vers 8, wenn du das nachher nachliest, Vers 8 ist für mich in diesem Text der Dreh- und Angelpunkt. Bis zu Vers 8 waren die Babylonier diejenigen, die aktiv waren, die entschieden haben, die dort erobert, zerstört, gefangen genommen haben, die neue Namen gegeben haben. Bis Vers 8 waren sie es. Und dann auf einmal in Vers 8 wechselt die Initiative. Der Text beschreibt hier das sehr, sehr deutlich. Und es ist, ich finde, ein sehr interessanter Ausdruck. Und an dem hängt ganz viel. Und dieser Ausdruck ist im Hebräischen ein bisschen schillernd. Hier in unserer Übersetzung, die wir eben gelesen haben, stand: Daniel nahm sich fest vor. Man hätte auch übersetzen können: Daniel hat sich entschieden. Daniel hat eine Entscheidung getroffen. Gleiches Wort. Bis davor waren die Babylonier die eine Entscheidung getroffen haben. Jetzt entscheidet sich Daniel. Und dann wendet sich das Blatt. Hier entscheidet das Opfer, also Daniel, der Kriegsgefangene. Und er nimmt sich fest vor, Gott treu zu sein, für ihn zu leben. Er wird sich nicht, und das ist die erste Entscheidung, von der wir hier lesen, er wird sich nicht unrein machen. Daniel kommt in Bewegung, er geht zu seinem Aufseher, er ist mit der Speisekarte nicht einverstanden und Daniel sagt sowas wie: alle fette Schweinshaxen, die Big Macs, die Döner und die Brathähnchen, und ich bin mehr so der Diät-Typ. Interessanterweise sagt der Text nicht genau, was jetzt das Problem mit dem Essen gewesen ist, ob es unrein gewesen ist, ob es gegen Speisegebote verstoßen hat. Daniel weiß aber, dass das Essen, so wie es da ist, vor Gott nicht in Ordnung ist. Und Daniel entscheidet sich mit aller Konsequenz, er entscheidet sich, Gott treu zu bleiben. Und in dieser Situation ist das extrem mutig. Wenn du dann liest, sagen wir im Grunde genommen, das ist eine Ansage von König Nebukadnezar. Das hat nicht irgendjemand gesagt, sondern er hat gesagt, das soll das Essen sein. Und wenn Daniel sagt hier, das Essen will ich nicht, dann hat das Konsequenzen. Nebukadnezar ist ein König, für den zählen Menschenleben nicht so viel. Der hat sein Ding durchgesetzt und ob da jetzt ein oder zwei oder fünf oder tausend Leute mehr stemmen, das ist ihm völlig egal. Das Risiko ist hoch. Aber Daniel erinnert sich an seinen eigentlichen Namen. Gott wird richten. Gott ist der, von dem ich mein Leben habe. Ich bin Gott zuerst verantwortlich. Und deshalb steht hier, Daniel nahm sich fest vor. Daniel hat eine Entscheidung getroffen. Und es ist ein erstaunlicher Mut und es ist eine Initiative und es ist Weisheit. Meine These wäre, so ist jemand, der Gott treu ist. Er nimmt sich fest vor, ich will Gott ehren, und dann unternimmt er ganz konkrete praktische Schritte, was auch immer notwendig ist, was auch immer es kostet. Und das kostet Daniel Mühe. Er ist zu diesem, ich hätte beinahe gesagt, zu diesem Ernährungsminister gegangen. Der hat Zweifel und sagt das auch. Ihr werdet am Schluss schwach dastehen, kraftlos. Und der König wird mich zur Verantwortung ziehen und mich einen Kopf kürzer machen. Daniel hätte an dieser Stelle sagen können, okay, ich habe verstanden, das ist jetzt hier das Stoppschild, ich mache da nicht weiter. Aber Daniel interpretiert das anders. Er sagt im Grunde genommen an dieser Stelle, er nimmt das nicht. Er sagt, ich habe jetzt im Grunde genommen kein Ja gehört, ich habe kein Nein gehört, sondern nur die Angst von diesem Kerl. Und Daniel wendet sich an den Unterchef, also noch einen Rang niedriger, und er schlägt ein Experiment vor. Er sagt, lass uns dieses Essen 10 Tage lang ausprobieren. Und dann kannst du schauen, wie es geworden ist. Daniel denkt, und Achtung, für mich ist das eine wichtige Sache. Daniel denkt, es muss doch irgendeinen Weg geben, diesem Gott treu zu bleiben. Vielleicht ist es bei dir völlig anders. Aber ich kenne einige Leute, die überlegen sich genau das Gegenteil. Wie lange kann ich das mit meinem Christsein noch irgendwie vertragen? Irgendwie, wie kann ich das noch mit Gott dealen, sodass das noch in Ordnung ist? Daniels Überlegung ist umgekehrt. Ich will ganz bei Gott sein. Ich will, was für Möglichkeiten gibt es, ihm ganz treu zu sein? Wie kann ich meine Situation so verändern, dass ich Gott auf jeden Fall treu bin? Und was passiert? Vers 16, der Unterchef ist vom Ergebnis so beeindruckt, dass er für alle die Speise, ich weiß nicht, wie die Leute darauf reagiert haben, wenn auf einmal ihre Big Macs gestrichen werden oder die Hühnchen nicht mehr auf dem Tisch landen oder was auch immer. Und ihr habt das schon gesehen hier, alles vegetarisch, alles nur Gemüse und sowas, wie die anderen darauf reagiert haben. Aber das Menü wurde von heute auf morgen anders. Daniel nimmt sich fest vor, Gott zu ehren. Daniel entscheidet sich, ich will Gott ehren. Lass mich dich fragen, gibt es irgendwas in deinem Leben, in dem du dich verheddert hast, wo du weißt, irgendwie, ja, ich weiß eigentlich, Gott will das nicht? Ist es vielleicht dran, dir fest vorzunehmen, dich zu entscheiden, Gott treu zu sein und umzukehren? Ich bin so dankbar, dass der lebendige Gott, wie er sich in der Bibel zeigt, ein Gott der ist der Vergebung und der Umkehr. Ein Gott des neuen Anfangs. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um mir und dir zu vergeben. Ich kann wegen dieses Jesus, dass er sein Leben gegeben hat, am Kreuz gestorben ist, deshalb kann ich neu anfangen. Und was auch immer du getan hast, wo du dich verheddert hast, wo du Gottes Gebote gebrochen hast, dein eigenes Ding gemacht hast, du kannst wieder zurück. Und ich hoffe so sehr, dass diese Predigt und dass dieses Vorbild von Daniel dich ermutigt, eine Entscheidung zu treffen, so wie das hier steht, dir fest vorzunehmen, Gott treu zu sein. Geh diesen Weg, rede mit Gott, wenn er dir, sagen wir auch in diesen Momenten, etwas zeigt, wo du dir fest vornehmen solltest, es anders zu machen. Sei Gott treu. Das ist notwendig, wenn du dein Babylon überleben willst und wenn du in deinem Babylon wachsen willst. Manche Christen argumentieren, ich würde Gott gerne besser kennen oder ich würde ihm gerne dienen oder ich würde gerne echter in der Liebe zu ihm leben, ich würde gerne in der Beziehung zu Gott wachsen, wenn nicht so viel in meinem Kalender stehen würde, wenn ich nicht so viel Stress hätte, wenn ich nicht beschäftigt wäre mit dies und jedem, wenn ich einen besseren Kleingruppenleiter hätte, wenn nicht andere Leute mein Leben so verbaut hätten mit ihrer Entscheidung und was daraus geworden ist. Und Achtung, du hast ein einziges Leben. Dies ist dein Tag. Was ist dran, dass du dir fest vornimmst, wo du eine Entscheidung triffst? Musst du eine Beziehung beenden, die Gott nicht ehrt? Beende sie. Tu es heute. Musst du eine krumme Sache in deinem Beruf beenden? Tu das. Bring das in Ordnung. Musst du wieder lernen, Gottes Reich an erste Stelle in deinem Leben zu setzen und von dort her die Dinge in deinem Terminkalender zu ordnen? Dann tu das. In der Regel, es wird sich nichts verändern, wenn du das laufen lässt. Deshalb mag ich das hier bei Daniel. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat sich das fest vorgenommen. Und in der nächsten Zeit werden wir Daniel und seine Freunde sehen in Situationen von großer Herausforderung. Die Treue zu Gott wird mehrmals auf die Probe gestellt. Aber ich sage dir, an dieser Stelle fängt es an. Daniel hat einen ersten Schritt getan, um Gott treu zu sein. Ich verspreche euch, Gedanken 2 und 3 sind kürzer als mein erster Gedanke. Mutig leben ist mein zweiter Gedanke, verbindlich in Gemeinschaft. Ich übersetze das mal ein bisschen. Daniel lebte in sowas wie einer Kleingruppe, nämlich mit Schadrach, Meshach und Abednego. Sie sind zusammen unterwegs. Sie gehen hier jetzt zusammen in die Schule. Sie haben gemeinsam nachgedacht, gebetet. Sie haben auch viele Sachen gemeinsam entschieden. Später haben sie verheerende Bedrohungen überstanden. Sie haben sich geholfen, gerade in diesem Land, mit diesem Land klarzukommen. Und später, das werden wir lesen, hat diese Kleingruppe den Kurs des ganzen Staates bestimmt. Wenn du in Babylon lebst, dann wirst du nicht überleben und wachsen, wenn du nicht deine Leute, ich sag nochmal, in deiner Kleingruppe unterwegs bist. Manche von euch wissen wahrscheinlich, ich zitiere das manchmal, ich interessiere mich für Geschichte, weil ich das wahnsinnig spannend finde, wie Leute gelebt haben, wie Leute entschieden haben. Einfach Leute kennenzulernen in der Geschichte ist etwas, was mich interessiert. Ein Kollege, von dessen Gedanken ich zum Buch Daniel sehr profitiert habe, hat eine Untersuchung zitiert. Nach dem Vietnamkrieg wurden bei Gefangenen eine Untersuchung angestellt, und zwar, welche Auswirkungen die Kriegsgefangenschaft auf die Psyche der Kriegsgefangenen gehabt hat. In einem Beispiel ging es um einen Offizier. Der Offizier heißt Jim Stockdale. Dieser Offizier hat 2714 Tage in Kriegsgefangenschaft gelebt, also 7,5 Jahre in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft. Einmal ist so in diesem Bericht, fesselten die Leute dort ihm die Arme und Beine, ließen ihn 3 Tage und Nächte in glühender Hitze draußen auf dem Boden liegen. Die Wachen schlugen ihn regelmäßig, um ihn nicht einschlafen zu lassen. Und nach solch einer Tortur hörte er, wie ein Mitgefangener ihm ein geheimes, abgesprochenes Signal klopfte. Sie hatten sich nämlich, die anderen Kriegsgefangenen und er, hatten sich einen Code ausgedacht. Dieses Signal hat er nie wieder vergessen. Es war das Signal für 5 Buchstaben, jetzt im Englischen GBYJS, und das stand für God Bless You, Jim Stockdale. Und in der Untersuchung dieser Situation wurde deutlich, wie diese kleinsten Momente, dieses Code, wo er auf einmal wusste, die anderen haben mich nicht vergessen. Ich bin bei denen immer noch im Kopf und sie denken an mich. Dass solche Momente das Ganze total verändert haben, wieder Hoffnung gegeben haben, Mut gegeben haben. Und Menschen riskieren für so einen kurzen Augenblick der Gemeinschaft sehr viel, weil es viel bedeutet, weil es einen großen Unterschied macht. An dieser Stelle habe ich gedacht, und wir? Wir leben in einer Kultur, in der Gemeinschaft im Durchschnitt, also nicht bei jedem, aber im Durchschnitt wird Gemeinschaft immer komplizierter, weil wir mehr auf uns gucken als auf das Gemeinsame. Tiefe Freundschaft, echte Gemeinschaft, das entsteht nicht einfach im Vorbeigehen. Manchmal muss ich dafür kämpfen. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du nicht regelmäßig in eine Kleingruppe gehst oder zu einer Kleingruppe gehörst, vielleicht auch du gerade merkst, die Leute in deiner Kleingruppe sehen dich kaum, weil du anderen Dingen in deinem Leben so eine hohe Priorität gibst, dass die Beziehungen in deine Kleingruppe einfach abnehmen. Ich bitte dich, ändere das. Nimm dir von Herzen vor, es anders zu machen. Wenn du ein Kleingruppenleiter bist, in deiner Kleingruppe mit ziemlicher Sicherheit gibt es Leute, die in ihrem Babylon leben. Und manche sind vielleicht geneigt, aufzugeben. Kannst du dir vorstellen, was es für die Menschen bedeutet, wenn du ihnen sagst, Gott segne dich, ich bete für dich. Dein Leben ist wertvoll und ich sehe deinen Schmerz, aber gib nicht auf. Wenn du fragst, wie kann ich dich unterstützen? Nicht nur die Kriegsgefangenen sind auf solche Codes angewiesen, auf solche Signale angewiesen, sondern auch die Leute, die mit dir unterwegs sind. Mein dritter Gedanke. Mutig leben, hoffnungsvoll, weil Leben und Leiden in Gott Bedeutung hat. Nochmal will ich ganz kurz auf diese Forschungsberichte zurückkommen. Sie haben entdeckt, dass Menschen im Leid nicht aufgeben, weil das Maß an Leid und Schmerz und Druck zunimmt. Deshalb geben sie nicht auf. Leute ertragen ein erstaunliches Maß, ein hohes Maß an Schmerzen. Aber Leute geben auf, wenn ihnen das alles sinnlos erscheint, ohne Bedeutung erscheint. Es ist nicht das Maß des Leids, sondern die Sinnlosigkeit. Wenn man guckt bei Untersuchungen von Leuten, die sich selbst töten, dann ist eines der Dinge, sie schreiben auch von Schmerz und solche Dinge, aber viel häufiger gibt es solche Bemerkungen wie, es macht keinen Sinn mehr. Es gibt keinen Grund, weiterzuleben. Daniel hat in Babylon erlebt, Dinge erlebt, die hat er so nicht geplant. Daniel hat aber entdeckt, dass jemand anders am Wirken ist und dass das Leben mit ihm, nämlich mit Gott, Sinn macht. Es gibt eine andere Person neben seinen Freunden und so. Vielleicht hast du das mitgelesen in diesem Text. Ich will kurz drei Verse vorlesen, wo das sehr deutlich wird. Daniel 1, Vers 2. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Es geht um Gott. 1. Daniel 1, Vers 9. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Gott sorgte dafür. Daniel 1, Vers 17. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Wer ist die Person, die hier immer wieder erscheint? Wer ist die Person, die dem Ganzen nicht irgendwie, dem das aus der Hand gleitet und oder von weit weg einfach nur zuguckt? Und nee, Gott ist dabei, so schlimm die Situation ist, so schmerzhaft die Situation ist, Gott ist dabei. Und er weiß etwas, Daniel weiß etwas, was viele Israeliten nicht wissen, nämlich dieser Gott schläft nicht, er hat sein Versprechen nicht gebrochen. Gott ist auch im Babylon am Wirken, am Ort von Elend und Leid. Wo auch immer du am Kämpfen bist, wo du leidest, du darfst wissen, Gott ist mit dir. Wenn du ihm vertraust, wenn du mit seinem Sohn Jesus unterwegs bist, wenn du darauf setzt, darfst du wissen, du bist niemals alleine. Daniel hätte das über, also ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation mich verhalten hätte. Hätte ich das alles, diese ganzen Sachen, vielleicht, ich weiß nicht, aber für Daniel war klar, ich gebe nicht auf, weil Gott ist mit mir. Gott hat mich nicht verlassen. Ihm ist das nicht aus der Hand gerutscht. Und wenn du an dein Babylon denkst, wenn du an dein Leben denkst, dann hoffe ich, dass du daran festhältst. Mutig leben bedeutet, seine Hoffnung auf Gott zu setzen, an ihm festzuhalten, nicht aufzugeben. Denn die Kleingruppen werden diesen Vers nochmal in der nächsten Woche zusammen anschauen. Das, was du mit Gott tust, für ihn tust, ist nie vergebens. Ist nie sinnlos. Und ich hoffe, dass du daran festhältst, was auch immer du gerade, womit du am Kämpfen bist, was gerade dir Schmerzen bereitet. Ich hoffe, dass du auf Jesus siehst, dass du an ihm festhältst, mit ihm unterwegs bleibst und von ihm her deine Hoffnung bekommst. Soweit.